Ostern. Ostern ist das Fest des Lebens, wirklich. Wir sehen das in unseren Ostertraditionen, wenn wir einander Eier schenken oder Küken oder auch diese Osterzweige, soll alles neues Leben repräsentieren. Und das Leben ist eigentlich was Wunderbares. Das Leben ist schön, wenn man nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Es ist schön verheiratet zu sein. Es war wunderschön in Hawaii zu sein. Einfach Gottes Schöpfung zu betrachten. So vielfältig, ganz anders als hier. So wunderbar die Blumen und die Küste und Meeresduft. Es ist wunderschön. Es ist wunderbar. Das Leben ist auch ein Wunder. Wenn wir uns überlegen, allein dass wir leben können, physisch leben können, da laufen hunderttausende komplizierteste Prozesse in unserem Körper ab, einfach dass wir physisch am Leben sein können. Und dann kommt noch der ganze geistliche Aspekt dazu, der noch viel größer ist und noch viel wunderbarer ist. Es ist wunderbar, es ist ein Wunder, dass wir lebendig sind. Woher kommt denn unser Leben? Die Antwort ist Gott. Antwort der Bibel zumindest. Die Bibel sagt uns, Gott ist Leben. Gott ist der ewig Lebendige. Jesus hat es von sich gesagt. Er hat in Johannes 14 gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben. In 1. Johannes 5 heißt es, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist und das ewige Leben. Also Gott ist das Leben. Gott ist derjenige, der das Leben beinhaltet. Gott ist die Quelle des Lebens. So wie ein Magnet die Quelle von Magnetismus ist. Oder so wie, vielleicht ein dummes Beispiel, wie Wasser feucht ist, zumindest im flüssigen Zustand. Es gibt kein trockenes Wasser in dem Sinn. So ist Gott das Leben. Er ist der Lebensspender, er ist die Lebensquelle. Vor einiger Zeit war mal diese Aussage populär in gewissen Kreisen, Gott ist tot. Das ist eine unsinnige Aussage eigentlich. Genauso unsinnig wie zu sagen, Wasser ist trocken oder Licht ist dunkel. Nee, Gott ist Leben. Es ist interessant, ne, dass die den Ausspruch kreiert haben, längst tot sind. Während Gott noch immer lebt und ewig leben wird. Gott ist Leben. Und wunderbarste Wahrheit in diesem Universum ist, dass dieser lebendige, wunderbare Gott sein Leben mit uns teilen will. Sehen es von Anfang an im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose. Da sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Interessant in der Mehrzahl, gibt uns einen Hinweis auf den dreieinigen Gott. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Gott hat uns Menschen geschaffen als Personen, als Persönlichkeiten, die auch geistlich lebendig sind, die Entscheidungen treffen können, die planen können, die moralische Entscheidungen auch treffen können, die fähig sind zu lieben. Gott schuf uns Menschen in seinem Bild. Und im 1. Mose 2 lesen wir noch ein bisschen mehr über diesen Prozess, wie er geschaffen hat. Auch sehr interessant. Da ist es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub vom Erdboden. Aus den physischen Elementen dieser Erde, die er geschaffen hat. Und er hauchte in seine Nase Atem seines Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch ist nicht nur tote Materie. Der Mensch ist mehr. Ja, unser Leib besteht chemisch gesehen aus denselben Elementen wie diese Erde, aber der Mensch ist mehr. Der Mensch ist eine lebendige Seele, als Gott dem Menschen seinen Lebensatem eingehaucht hat, ihm Anteil gegeben hat an seinem Leben. Da wurde er eine lebendige Seele, da ist eine ganze geistliche Komponente da. Gott hat uns Anteil gegeben an seinem Leben. Und der Mensch wurde lebendig. Physisch lebendig, aber auch geistlich. Lebendig. Gedanken, die wir haben können. Emotionen, dass wir planen können. Unsere Entscheidungen, unsere Taten. Wir können uns freuen. Wir können planen, wir können Gutes tun. Wir sind lebendig. Und Gott hat die Menschen in einen wunderbaren Garten gesetzt, in das Beste, was die Schöpfung anzubieten hat. Und Gott hat den Menschen gesagt, wie sie heil und zufrieden und glücklich und gesegnet leben können. Und hier in unserer Bibel, in diesem Buch, haben wir die Betriebsanleitung, wie wir heil leben können. Ich mag das an Gott. Gott ist absolut pro-life, könnten wir sagen. Gott ist absolut für das Leben. Er will, dass wir Leben haben. Und nicht nur irgendein Leben, sondern ewiges Leben. Und ewiges Leben beinhaltet nicht nur ein langes Leben, sondern auch eine Lebensqualität. Lebensqualität eines ewigen Lebens, ein heiles Leben, ein erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben oder es in Überfluss haben. Das ist unser Gott. Unser Gott ist kein Spaßverderber oder irgendeiner, der uns das Leben schwer machen will. Nee, ganz im Gegenteil. Gott liebt uns und Gott ist pro life, er ist für das Leben. Er will das Beste für uns. Das ist das Herz unseres Gottes. Das ist unser Gott. Und ich glaube, wir Christen, wir sollten von allen Menschen diejenigen sein, die am meisten pro-life sind, wie unser Gott, die für das Leben einstehen, für die Gefährdeten, für die Schwachen, für die Behinderten, für die Ungeborenen, die versuchen, anderen Menschen Leben zu bringen, das Leben von Benachteiligten besser zu machen. Aber ich glaube auch in diesem Sinne pro-life, dass wir die Menschen sein sollten, die es am meisten verstehen, das Leben wirklich zu genießen. Die Schöpfung, die Mitmenschen, die Segnungen, die Gott uns gegeben hat, dass wir uns an dem freuen. Dass wir uns freuen an unserem Leib, dass wir uns bewegen können, dass wir arbeiten können, dass wir uns freuen an unserer Arbeit, dass wir uns daran freuen zu lesen. Oder etwas zu lernen oder zu denken. In den Sprüchen heißt es, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Daran freuen, an unseren Beziehungen. Denken wir Christen, wir sollten die Ersten sein, die dankbar sind für jeden Atemzug. Und den Sonnenuntergang, den wir beobachten dürfen. Und den Frühlingsduft, dass wir glücklich sind über dieses Leben, das Gott uns gegeben hat. Über die Beziehungen, die Gott uns geschenkt hat. Dass wir ein gutes Essen genießen können. Dass wir uns natürlich freuen an unserer Errettung. Jesus hat gesagt, freut euch, dass eure Namen in den Himmel aufgeschrieben sind. Der Apostel Paulus sagt, freut euch alle Zeit. Das ist Christentum. Pro life. Leben genießen, das Gott uns gegeben hat. Es gab eine Tendenz in der Kirchengeschichte, da haben die Leute gedacht, die Geistlichsten sind die Asketen, die den Freuden entsagen, die das Leben verleugnen, sozusagen. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich biblisch. Danke, Schatz. Es ist wunderbar, verheiratet zu sein. Ich glaube, wir sollten Genießer sein als Christen. Genießer mit einem dankbaren und mit einem lobenden Herzen. Und ich möchte mich und ich möchte uns ermutigen, dass wir das neu lernen. Dass wir es neu lernen, wirklich die Segnungen zu sehen in unserem Leben und dankbar zu sein. Ich denke, viele haben das verlernt. Und auch viele Christen laufen so rum, als hätten sie gerade eine Zitrone verschluckt. So, ich bin Christ und willst du nicht auch Christ werden? Nein, wenn das Christsein ausmacht. Pro-life. Lernen, das Leben zu genießen, dankbar zu sein. Die Ursache, dass wir oft so missmutig sind, ist, dass wir falsch denken. Eine falsche Weltanschauung haben, eine falsche Anschauung unseres Lebens haben. Vergessen die Segnungen. Für mich ist mein Neffe Daniel wirklich ein Vorbild und ein Beispiel in dem. Mein Neffe Daniel, der ist epilepsiekrank, aber er ist ein Mensch, der wirklich weiß, sein Leben zu genießen. Ich denke, alle Kinder haben das, aber der Daniel hat das ganz besonders. Der kann sich freuen an den kleinsten Dingen, an jedem Furz. Wirklich, wörtlich. Oh, ich habe gefurzt. Und er freut sich drüber. Das ist sowas Schönes. Ich habe vorgestern, glaube ich, mit meiner Familie telefoniert und der Daniel konnte gar nicht warten, ans Telefon zu gehen. Und meine Mutter hat gesagt, er strahlt, wenn er mit mir telefonieren kann. Er weiß es, das Leben zu genießen. Und er hat gesagt, ah, wenn du kommst, dann komme ich und dann wecke ich dich auf und dann komme ich und kuschel mit dir. Und dann habe ich ihm gesagt, ja Daniel, aber ich bin jetzt verheiratet und mit Jennifer, die ist auch im Bett und dann kannst du mit uns kuscheln. Und er hat gesagt, nein, ich kuschle aber lieber mit dir. Das wird sich auch noch ändern. Aber er weiß es wirklich, sein Leben zu genießen. Und das ist mein Vorbild, das fordert mich heraus. Wir werden erwachsen und irgendwie werden wir kritisch und analytisch und Mann, wir sind so reich und wir sind so gesegnet und wir fahren von unseren tollen Häusern in unseren schönen Autos mit unseren wunderbaren Familien in unsere wunderbare kleine Gemeinde und feiern Gottesdienst und sind missmutig. Das ist pervers, oder? Da stimmt was nicht. Jesus hat gesagt, wir sollen werden wie die Kinder. Und das ist was ich lernen will von meinem Neffen Daniel. Pro Life zu sein, das Leben zu genießen. Es gibt noch eine zweite Fehlentwicklung, denkt ihr auch viele Christen von der Welt gelernt haben. Und das ist dieses Denken, das Leben zu genießen bedeutet, selbstsüchtig zu sein. Ich genieße mein Leben, das heißt, ich lebe für mich selbst. Ich häufe Dinge an, ich fahre auf Urlaube und das ist einer, der das Leben genießt, ein richtiger Egoist. Und das ist eine Lüge. Das ist eine große Lüge. Es gibt nicht wirklich glückliche, zufriedene Egoisten. Selbstsucht beraubt uns. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Da ist auch eine Freude drin, eine Freude, das zu teilen, was Gott mir gegeben hat. Also versteht das nicht falsch, wenn ich hier einen Aufruf mache, das Leben zu genießen, ist keine Einladung zur Selbstsucht. Aber im Philipperbrief, ich schätze es an Paulus, Paulus schreibt aus dem Gefängnis, freut euch. Wiederum sage ich euch, freut euch. Das sollte unser Leben als Christen kennzeichnen. Wir sollten pro-life sein, im besten Sinn des Wortes. Genauso wie unser Gott pro-life ist, für das Leben. Lass uns zurückgehen in den Garten. Gott hat sein Leben mit den Menschen geteilt. Sie wurden zu einer lebendigen Seele. Und das Wichtigste und das Wunderbarste war, dass Gott den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, Beziehung zu haben mit sich selbst. Die Menschen wurden geistlich lebendig. Wir Menschen sind geschaffen auf Gott hin. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Und es ist wirklich unabdingbar für ein wirklich heiles und erfülltes ewiges Leben. Im Psalm 16 heißt es, Fülle von Freuden sind vor deinem Angesicht, deiner Gegenwart. Das größte Geschenk, das Gott den Menschen gemacht hat, ist, dass er uns sich selbst geschenkt hat. Das ist das größte Geschenk, Beziehung mit ihm, Beziehung mit der Quelle des Lebens. Und das sehen wir in dem Garten. Da sehen wir zwei Menschen, die in einer wunderbaren, intimen Gemeinschaft sind mit ihrem Schöpfer. Das ist ewiges Leben in Fülle. Doch wir alle wissen, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Wir haben nicht natürlich dieses ewige Leben. Und wenn wir uns umschauen, das Leben hat auch eine dunkle Seite, eine Schattenseite in dieser Schöpfung. Was ist passiert? Ihr kennt die Geschichte, braucht nur weiterlesen. 1. Mose 3. Teufel ist gekommen und hat den Menschen eingeredet, das ewige Leben mit Gott ist nicht genug. Es gibt noch mehr. Gott hält euch irgendwas Gutes vor. Und er hat die Menschen unzufrieden gemacht. Und er hat die Menschen dazu gebracht zu rebellieren gegen Gott. Theologen nennen wir das den Sündenfall. Und die Bibel sagt uns, der Lohn oder die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Wenn du das Leben ablehnst, dann wählst du den Tod. Wenn du das Heil ablehnst, dann wählst du das Unheil oder Krankheit. Wenn du die Fülle ablehnst, dann wählst du den Mangel. Wenn du Beziehung ablehnst, dann wählst du die Einsamkeit und die Trennung. Und dieser Sündenfall hat die Welt verändert, auch die Menschen verändert. Und Tod und Krankheit sind in diese Welt gekommen. Und das Schlimmste daran war, dass die Beziehung mit Gott zerstört wurde. Der perfekte, heilige, gerechte Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit Sündern. Diese Sünde hat die Menschen entfremdet von Gott. Entfremdet vom Leben. Denn Gott ist Leben. Und das ist seither unser natürlicher Zustand als Menschen. Als Sünder. Dass wir entfremdet sind von Gott und seinem Leben. Und wir fühlen diese Entfremdung in unseren Herzen. Wir haben dieses Gefühl, dass die Dinge nicht so sind, wie sie wirklich sein sollten. In dieser Welt. In unserem Leben. Wir nennen diese geistliche Entfremdung von Gott den geistlichen Tod. Das bedeutet, diese intime Beziehung mit Gott ist gestorben, die ist tot. Wir Menschen sind von Natur aus tot in Bezug auf Gott. Ja, wir sind für kurze Zeit physisch lebendig, aber wir sind tot in Bezug auf Gott. Genauso wie ein Hund lebendig sein kann fürs Essen und rumschnüffeln und trinken und spielen, aber er ist tot in Bezug auf andere Dinge. Dinge, die wir tun, rechnen und schreiben und kommunizieren. Kulturelle Genüsse wie Musik oder Malerei. In Bezug auf diese Dinge ist er tot. Lebendig für gewisse Dinge, aber für andere ist er tot. Genauso, wir sind physisch lebendig, aber in Bezug auf Gott sind wir tot von Natur aus, getrennt, entfremdet. Und der sichtbare Ausdruck dafür ist der physische Tod. Wahrheit in dieser Welt, wir alle sind am Sterben. Todesrate ist 100% in dieser Welt. Physischer Tod ist die Folge des geistigen Todes. Tod bedeutet so viel wie Trennung. Geistlicher Tod ist die Trennung von unserer Seele, von Gott, von seinem Leben. Der physische Tod ist die Trennung von unserer Seele und dem Leib. Oder unser Leib wird von der Seele getrennt. Ich möchte es illustrieren mit einem Beispiel. Ich habe hier einen Magneten. Das von unserem Kassettenlöschteil, das habe ich zerlegt. Hier ist ein Magnet und hier ist so ein Metallwinkel. So ein Metallwinkel steht für uns. Gott ist der Ursprung des Lebens, genauso wie der Magnet der Ursprung von Magnetismus ist, die Quelle von Magnetismus. Und dieser Winkel, der bleibt magnetisch, solange er mit dem Magneten verbunden ist. Genauso ist es mit unserer Seele. Unsere Seele empfängt Leben von Gott, solange sie mit Gott in Verbindung ist, solange sie nicht entfremdet ist von Gott. Jetzt habe ich hier einen Ring, Metallring. Dieser Metallring repräsentiert unseren Leib. Okay? Wenn der Ring mit dem Winkel verbunden ist, dann wird er von dem Winkel magnetisiert. Genauso ist unser Leib am Leben, solange er mit der Seele verbunden ist. Mach mal ein Gedankenexperiment. Nehmen wir jetzt mal an, dieser Winkel beschließt, er möchte selber ein Magnet sein. Er möchte nicht mehr von dem Magneten abhängig sein, sondern er rebelliert sozusagen, er ist stolz und sagt, ich will mein eigener Magnet sein, ich will meine eigene Lebensquelle sein, wenn wir das auf den menschlichen Sinn übertragen. Und jetzt voller Stolz trennt sich dieser Winkel von dem Magneten. Und er hat noch ein bisschen Restmagnetismus, ja, und kann diesen Ring eine Zeit lang halten, sag mal übertragen, vielleicht so 70 bis 80 Jahre maximal, aber dann am Ende davon stürzt er ab. Kann ihn nimmer halten. Weil die Wahrheit ist, dieser Winkel ist nicht die Quelle von Magnetismus. So sehr er sich noch einredet, ich bin ein Magnet. Genauso wie der Mensch nicht Gott ist, so sehr sich manche Esoteriker das auch einreden. Wir sind nicht die Quelle des Lebens. Der Winkel kann durch seinen Restmagnetismus den Ring für eine kurze Zeit halten, aber nicht lange. Und genauso ist der physische Tod, der Tod unseres Leibes, die Konsequenz des Todes der Seele. Und auch der leibliche Tod ist die Folge der Sünde bzw. der Trennung von Gott. Der Trennung von der Quelle des Lebens. Das ist der Zustand von uns Menschen nach dem Sündenfall. Der Geist, die Seele ist getrennt von Gott und kann mit ein bisschen Restmagnetismus vielleicht noch hier ein bisschen Restleben den Leib kurze Zeit an sich halten, aber es ist nur der Frage der Zeit, bis wir sterben. Wir sind lebendige Tote. Und hasst ihr das nicht, Tod? Ich hasse den Tod. Wenn wir diese Fernsehbilder anschauen von den Erdbeben, Menschen, die sterben. Hasst ihr das nicht, dass Menschen sterben, die ihr lieb habt? Dass wir sterben müssen? Der Tod ist unser Feind. Und es ist traurig. Unser Zustand ist traurig, oder? Dieses, das ist traurig. Könnt ihr sehen, wie weit wir von Gottes Ideal, von seinem Leben in Fülle entfernt sind? Und wir Menschen können von Natur aus nichts tun, um diesen Zustand zu ändern. Wir haben kein Leben in uns. Wir können uns nicht selber magnetisieren. Im übertragenen Sinn. Wir können uns nicht zurückarbeiten zu Gott oder unsere Sünde abarbeiten, diese Trennung überwinden. Und das ist das Frustrierende von Religion. Religionen, die Menschen einreden, ihr könnt euch zu Gott hinarbeiten, wenn du nur gut genug bist, wenn du genug gute Werke tust oder wenn du nur brav in die Kirche rennst oder wenn du nur lang genug meditierst, dann kannst du dich irgendwie in eine Beziehung zu Gott arbeiten, in ein ewiges Leben hinarbeiten, aber die Wahrheit ist, das funktioniert nicht. Es ist frustrierend. Aber wisst ihr was, Gott liebt uns zu sehr, um uns in diesem armseligen Zustand zu lassen und er ist aktiv geworden. Er, der das Leben ist. Und in 1. Johannes 4 heißt es, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Deswegen konnte Jesus sagen, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und in Johannes 6 hat er gesagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Jesus ist die Lebensquelle für unseren Geist. Und wenn wir das Evangelium lesen, wenn wir Jesus betrachten in den Evangelien, da sehen wir ewiges Leben. Da sehen wir ein Leben in perfekter Beziehung und perfekter Gemeinschaft mit Gott dem Vater, mit aller Vollmacht von dem Vater, ein sündenloses Leben, ein heiliges Leben, ein absolut liebevolles, liebendes Leben, ein perfektes Leben. Ewiges Leben. Und Jesus ist gekommen, um die Ursache von dem Tod, die Ursache von der Trennung von Gott zu beseitigen. Und das ist die Sünde. Und das hat er am Kreuz getan. Als er der Perfekte, der Sündenlose, unseren Platz eingenommen hat, den Platz der Sünder. Und sich unsere Schuld hat zurechnen lassen. Und er hat am Kreuz die Konsequenz für unsere Schuld erlebt. Nämlich Trennung. Er hat Trennung erlebt. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als der Vater ihm den Rücken zukehren musste, weil er beladen war mit unserer Schuld. Mit dem Gott nicht Gemeinschaft haben konnte. Und er hat für unsere Schulden bezahlt. Und das ist eine gute Nachricht. Wenn du im Gefängnis sitzt, bis du deine Schulden bezahlt hast und irgendjemand kommt und sagt, hier, ich bezahle deine Schulden, dann wirst du freigelassen. Dann ist deine Schuld getilgt und das hat Jesus am Kreuz für dich getan. Das haben wir am Karfreitag gefeiert. Aber weil Jesus selber sündenlos war und weil er das Leben ist, konnte der Tod ihn nicht halten. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Ist auch wunderbar. Jesus hat nicht nur für unsere Schulden bezahlt, sondern Jesus hat auch unseren größten Feind überwunden, den physischen Tod. Er ist auferstanden. Das war auch das Zeichen übrigens, dass er wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein. Der Sohn Gottes, der Retter, das Leben. Er hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, und das ist, ich werde auferstehen am dritten Tag. Ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Und er ist auferstanden. Und ich würde euch sagen, vertraut niemandem, der behauptet, euch Leben zu bringen, der selbst tot ist. Jesus lebt. Er ist das Leben. Und Jesus bietet uns sein Leben als Geschenk an. Anteil an seinem Leben. Im Austausch gegen deine Sünden, die er sich angezogen hat am Kreuz, bietet er dir an sein heiliges Leben. Das er dich anzieht mit seiner Heiligkeit, mit seinem perfekten, sündlosen Leben. Und wenn das passiert, wenn wir in Jesus sind, wie die Bibel das sagt, dann ist diese Trennung von Gott überwunden. Das Trennende ist weg, die Sünde, dann ist Beziehung möglich mit Gott. Jesus magnetisiert uns, sozusagen. Wir können das wieder bildlich illustrieren. Hier, das ist Jesus, der Gott, der Mensch geworden ist. Das sind wir. Noch so ein kleiner Mensch. Und Jesus gekommen, er ist Mensch geworden und hat uns Anteil gegeben an seinem Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Er hat uns magnetisiert. Jesus gibt dir Anteil an seinem Leben und er bringt dich in Beziehung mit Gott hier und jetzt. Er nimmt in dir Wohnung. Aber er ist noch nicht fertig mit seinem Erlösungswerk. Er wird deinen Leib auferwecken. Und du wirst in Ewigkeit Gemeinschaft haben können mit Gott in seiner Herrlichkeit. Eines Tages wird das passieren. Dann ist unsere Erlösung vollendet. Das, was Jesus für uns getan hat. Ja, hat die ganze Folge der Sünde rückgängig gemacht. Und er wird es rückgängig machen in unserem Leben. 1. Johannes 5 heißt es, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hast du den Sohn? Oder hat der Sohn dich? Wer bekommt denn dieses Leben geschenkt von Gott? Kriegt es jeder? Nein, sondern nur die, die den Sohn haben. Nur die, die Jesus haben wollen, die ihn annehmen. Johannes 11, da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wer an mich glaubt, die, die glauben, haben Leben. Das heißt, du musst dich demütigen. Du musst bekennen, dass du ein Sünder bist. Oh, das fällt uns manchmal schwer. Ha? Bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir einen Retter brauchen. Und du musst dich Jesus anvertrauen. Hier. Jesus anvertrauen. Ihm nachfolgen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Das ist eine persönliche Hingabe, ein persönliches Anvertrauen. Davon spricht Jesus. In Johannes 11, als Jesus diese Worte zu Martha gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit, hat Jesus gesagt, Martha, glaubst du das? Jesus wird immer persönlich. Frag nicht, haben deine Eltern das geglaubt? Glauben deine Freunde das? Bist du in der christlichen Familie aufgewachsen? Gehst du in die Kirche? Nee, erst frag, glaubst du das? Du persönlich. Vielleicht ist heute Morgen das erste Mal, dass du verstanden hast, dass du Jesus brauchst. Was er für dich getan hat. Vielleicht ist der Punkt, das anzunehmen. Du kannst es tun durch ein einfaches Gebet, indem du deine Schuld bekennst und sagst, Jesus, ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin. Dass ich dich brauche. Und ich glaube, dass du am Kreuz für meine persönliche Schuld bezahlt hast, für meine Schuld. Und dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und ich möchte das annehmen. Ich möchte, dass es für mich gilt. Ich vertraue mich dir an und deinem Werk am Kreuz für mich. Komm in mein Leben und rette mich und sei du mein Herr. Kannst du es heute Morgen tun in deinem Herzen? Wenn du möchtest, wir beten gerne mit dir. Kannst gerne auf uns zukommen und sagen, ich möchte beten, ich möchte Jesus annehmen. In dem Moment, in dem du das tust, wird deine Schuld auf Jesus überwiesen. Das, was er am Kreuz getan hat, wird wirksam für dich. Seine Perfektion, seine Heiligkeit wird dir zugerechnet. Du kommst in Gemeinschaft mit Gott, du wirst von Neuem geboren. Sagt die Bibel, du empfängst Leben von Gott, geistliches Leben. Er nimmt Wohnung in deinem Herzen. Du kannst zum ersten Mal in deinem Leben wirklich Beziehung erleben. Du wirst geistlich lebendig. Und du hast diese Verheißung, dass Jesus, der dir dieses geistliche Leben gegeben hat, deine Seele erlöst hat, dass er eines Tages auch dein Leib mit auferwecken wird und du völlig erlöst sein wirst. In perfekter Gemeinschaft mit Gott, in einem perfekten Zustand, an einem perfekten Ort, den wir den Himmel nennen. Hey, das ist Ostern. Das ist gute Nachricht. Ha? Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir pro-life sind als Christen. Für das Leben. Wir feiern heute Morgen Auferstehung. Dass Jesus lebt, dass er in uns lebt. Wir feiern das Leben und ich wünsche uns das allen. Diese Freude an unserer Rettung. Und dass wir ganz neu pro-life sind, dass wir ganz neu ihm vertrauen und dass wir ganz neu das Leben mit Gott genießen und feiern und schätzen. Das wünsche ich uns allen heute Morgen, an diesem Ostermorgen. an dem wir feiern, das Leben, unseren Gott, der das Leben ist, der uns das Leben geschenkt hat. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Leben gegeben hast. Es ist unglaublich, dass wir leben dürfen. Dass wir Anteil haben dürfen an ewigem Leben. Dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, dem heiligen, wunderbaren, ewigen, liebenden Gott. Was für ein Geschenk. Danke, dass wir als gerettete Menschen hier sein dürfen heute Morgen. Wenn wir dich haben in unserem Leben. Und ich danke dir auch für die Gewissheit, dass du den Tod besiegt hast. Ein Wort sagt uns, du hast dem Tod den Stachel gezogen. Physischer Tod ist für uns jetzt nur mehr der Übergang in ein perfektes Leben. Und du wirst diesen Leib auferwecken und diesem Leben hinzufügen. Wir werden eines Tages völlig erlöst sein. Völlig ewiges Leben haben, dieses Leben in Fülle, was du von Anfang an geplant hast. Leben in Fülle, in Beziehung mit dir. Was für eine Hoffnung wir haben, Herr. Wir wollen uns freuen daran. Wir wollen dir danken dafür. Und wir wollen dich preisen. Und für dich leben. Denn du bist unser Leben, Herr. Und du warst dir nicht so gut, dein Leben für uns zu geben. Also was sollten wir sonst mit unserem Leben machen, als es dir zurückzugeben? Das ist das Mindeste, was wir tun können. So stärke uns ganz neu und rüste uns ganz neu zu, für dich zu leben. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.